Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo und herzlich willkommen bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Ich freue mich heute sehr. Ich habe nämlich Beatrice Verdino von der Agentur Verdino bei mir und wir reden heute über die Vier-Tage-Woche. Und ich freue mich wirklich schon die ganze Zeit darauf, dass du da bist, weil ich beschäftige mich ja auch sehr viel damit und ich verfolge euch natürlich sehr stark, weil ihr, ich glaube, sogar die erste Kreativ- und Kommunikationsagentur wart, die das in Österreich eingeführt hat. Deshalb freue ich mich besonders, dass du da bist. Und hallo erstmal.
Hallo.
Ein paar Worte. Hi.
Hi.
Sag ein paar Worte zu dir und zu Verdino.
Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Beatrice. Verdino ist mein Familienname und ist es auch geblieben. Ich habe die Agentur Verdino gemeinsam mit meinem Mann gegründet und daher hat er meinen Namen angenommen. Und ich freue mich sehr, über unsere Erfahrung zu berichten. Wir haben die Vier-Tage-Woche vor 5 Jahren eingeführt, am Tag der Arbeit, am 1.5.2019.
Schön. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir starten jetzt mit ein paar allgemeinen Fragen. Und zwar jetzt einmal gerne zu deiner Agentur oder zu eurer Agentur. Du hast schon gesagt, 2004 habt ihr gegründet. Was waren denn deine oder eure Beweggründe dafür, dass ihr gesagt habt, okay, wir starten dieses Projekt Selbstständigkeit jetzt und gründen eine Agentur?
Naja, ich glaube, das kann man auch gut an unseren persönlichen Wesenszügen festmachen, denn mein Mann und Firmenpartner und ich sind beide sehr freiheitsliebende Menschen und wir wollen für das brennen, was wir machen. Also wir wollen klarerweise nur brennen und nicht ausbrennen, so ist es. Und dafür ist es wichtig, dass sozusagen die Arbeit und Leben kein Widerspruch sein sollte und sich auch gut ausgleichen sollte. Und von daher wollten wir unser Ding machen. Mhm. Und weitere Gründe war, dass wir unsere Kreativität nutzen wollen, dass wir etwas Neues schaffen und gestalten und zum Positiven verändern. Und wir wollten auch Lösungen entwickeln, die sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren und für sie so passen, dass sie dann auch dort realisieren, was für sie wichtig ist. Ja, und was auch klar ist, wir hatten damals schon ein Herzensthema, nämlich die Gesundheit, was man vielleicht familiär ein bisschen erklären kann, denn mein Mann stammt aus einer Landarztfamilie und ich bin mit einer kranken Mutter aufgewachsen. Und das war ein Thema, dem wollten wir uns einfach annehmen. Ja, und weitere Themen, die für uns so wichtig sind, sind Projekte, wo es für die Gesellschaft relevant ist und dass wir dort auch Dinge verändern können, wie Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft oder Bildung. Und das fassen wir immer unter dem Begriff Responsible Business zusammen.
Sehr schön. Ja, also ich finde es auch besonders schön und spannend, wenn man eben auch in einer Branche tätig ist oder für eine Branche eben tätig ist, wo man auch was mitgestalten und bewirken kann, eben wie du gesagt hast, Gesundheit oder eben auch die Kreislaufwirtschaft, das sind dann einfach Themen, wo man sagt, okay, dafür macht man auch gerne Werbung und tut auch was gerne ja, was dafür.
Ja, ja, wobei also das Thema Werbung, auf das werden wir später noch eingehen, da sind wir sehr, haben eine eigene Meinung zu dem Thema Werbung, aber da gehen wir ja drauf später ein.
Sehr gut. Genau, ihr seid ja mittlerweile ein Team von, ich glaube, 15 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und bietet im Prinzip von den kreativen Leistungen bis zu kommunikationsstrategischen Leistungen sehr, sehr viel an. Gibt es in der Vielfalt auch irgendwas, wo du sagst, das ist meine Lieblingsdisziplin oder auch mein Lieblingsprojekt?
Ja, also ich würde gerne ein bisschen ausholen, weil das Thema Vielfalt, das würde ich gerne ein bisschen strukturieren, damit auch alle besser verstehen, was wir genau machen. Das heißt, wir bündeln unser Portfolio so, dass wir sagen, wir machen Branding in allen Variationen, das heißt von Personal bis Corporate. Und wir schauen uns dazu den Auftritt immer nach außen und nach innen an. Und dabei geht es auch immer um das Thema Positionierung, Identity und Story und den gesamten visuellen Auftritt. Und damit schaffen wir immer eine Basis, die dann die Grundlage für 360-Grad-Kommunikation ist in allen Kanälen. Dann durchleuchten wir immer die Dialoggruppen, um herauszufinden, welche Botschaften treffsicher sind und welche Kanäle wichtig sind, um diese zu erreichen. Und auch ganz wichtig ist für uns, was der Kunde selbst langfristig leisten kann, sowohl intern als auch extern. Und wir sind ein Verfechter von weniger ist mehr. Das heißt, lieber weniger Kanäle und dafür die relevanten. Und in der gelebten Realität sieht das so aus, dass wir entweder alles komplett entwickeln, das heißt, der Kunde hat eine Vision, aber keine Story oder Identity, das heißt, wir starten von der grünen Wiese, oder sie haben alles fertig und wollen eine Social-Media-Strategie oder Website. Und auch da gehen wir hinein und schauen uns an, gibt es Details oder Aspekte, die im Branding fehlen, passt die Story vielleicht, aber das visuelle Branding nicht oder der visuelle Auftritt in den digitalen Kanälen funktioniert nicht oder die Tonality muss überarbeitet werden. Also wir gehen da ziemlich ins Detail. Ja, das Wichtigste ist, dass wir eben mit dem Kunden dann auch gemeinsam den Perspektivenwechsel machen, dass er seine Kunden erreicht. Und das Projekt, auf das wir besonders stolz sind, das ist die Don't Smoke-Kampagne. Also da haben wir wirklich das Gefühl, etwas bewegt zu haben. Nämlich ausgehend von unserer Initiative haben wir gemeinsam mit dem Rektor oder besser gesagt Ex-Rektor der Uni Graz, den Herrn Professor Samonik, mit unserer Kampagne erreicht, dass Österreichs Gastronomie seit 1. November 2019 rauchfrei ist.
Das war so eine großartige Kampagne. Gratulation dazu.
Danke, danke. Und für uns alle ist es ja eigentlich schon seit Längerem selbstverständlich, dass wir unser Essen rauchfrei genießen können, dass wir ohne verrauchtes Gewand das Lokal wieder verlassen. Aber wir sind auch überzeugt, dass wir darüber hinaus was Nachhaltiges für die Gesundheit getan haben. Denn wie wir alle wissen, ist Rauchen ein wesentlicher Faktor für Krebserkrankungen. Und ich denke, dass das jetzt im Bewusstsein der Menschen hoffentlich besser angekommen ist. Und das macht uns sehr stolz.
Da könnt ihr stolz drauf sein, ja, definitiv.
Darf ich noch ein zweites Projekt erwähnen?
Natürlich.
Das ist ein Kartenset, das wir mit Patientinnen gemeinsam entwickelt haben. Und hier geht es darum, dass viele, die mit einer ernsten oder dramatischen Diagnose konfrontiert werden, in eine Sprachlosigkeit oder Paralyse verfallen. Und die Karten sollen dabei helfen, aus dieser Sprachlosigkeit herauszukommen und sich selbst klar über seine Ängste und Gefühle klar zu werden. Und dann auch mit dem Angehörigen, dem Partner darüber sprechen zu können. Und dieses Dialogtool mit dem Namen Nachgefragt wird mittlerweile auch von der Krebshilfe, Pflegerinnen und Ärzten eingesetzt, um mit dem Patienten zu kommunizieren. Und was uns besonders stolz macht, dass wir hier den umgekehrten Weg gegangen sind. Und zwar, wir hatten die Idee, etwas für die Patientinnen zu entwickeln und haben uns dann eine Firma gesucht, die das umgesetzt hat.
Auch sehr cool. War es schwierig, da eine Partnerfirma oder einen Investor dann zu finden?
Naja, wir haben dies im Rahmen eines Pitches vorgeschlagen. Da hat sich die Firma nicht so drüber getraut.
Okay.
Ja, und dann sind wir halt zu einer ähnlichen Firma gegangen.
Mhm, cool. Super. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. wie wissen Sie alle, die Kommunikationsbranche ist ja ständig im Wandel. Es kommen immer wieder neue Kanäle dazu, neue Medien dazu und so weiter. Aus deiner Sicht, gibt es aktuell Trends oder Herausforderungen, vor allem in euren Branchen, in denen ihr unterwegs seid?
Auf die Herausforderungen in unserer Branche möchte ich auch ein bisschen später eingehen. Ich möchte bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich glaube, dass in Zeiten der Veränderung oder Unsicherheiten oder wirtschaftlichen Herausforderungen, dass es essentiell ist, dass man seine Marke, sein Angebot, sein Portfolio und sich über seine Positionierung einfach Gedanken macht, damit man stabil dasteht und auch flexibel genug ist, das Angebot dem Markt anzupassen. Also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Faktor für alle Branchen. Das zweite ist die künstliche Intelligenz. Nona. Und da ist es aus unserer Sicht vor allem wichtig zu wissen, welche Tools man wie einsetzt und wie man das auch transparent vis-à-vis dem Kunden kommuniziert. Und entscheidend ist auch, dass man die Ergebnisse, die man generiert, kritisch hinterfragt und immer von Menschen evaluieren lässt. Das heißt, nicht unreflektiert damit umgeht und reproduziert, und dann kann nicht viel schiefgehen. Was die Herausforderungen auch generell auch in der Healthcare-Branche sind, ist, dass es eine Herausforderung ist, immer aufzuzeigen, was Werbung ist und was Information ist.
Ja.
Das siehst du sicher auch so.
Definitiv.
Denn wir haben festgestellt, dass das Bedürfnis der Zielgruppen nach valider Information und Dialog groß ist, ist aber sicher aufwendiger und anstrengender vom Prozess. Und von Kundenseite ist man oft der Meinung, dass das Senden einer Botschaft und das in werblicher Form mehr aufmerksam erregt, aber unserer Meinung nach nichts bewegt. Und deshalb sind wir überzeugt, dass man zuerst das Vertrauen der Kunden gewinnen muss, wie auch in jeder Beziehung. Das heißt, man muss sie und ihre Zielgruppen wirklich kennenlernen und beurteilen, was denn wirklich ihre Themen sind und wo ihnen der Schuh drückt. Beziehungsweise muss man immer alle mehr oder weniger involvieren und schauen, dass man auf Augenhöhe kommuniziert. Und dabei sehen wir uns als Sparring-Partner, um herauszufinden, worum es ihnen geht. Geht es ihnen um Awareness für ihre Themen oder Sichtbarkeit am Markt oder Attraktivität für ihre Produkte oder wollen sie wachsen oder wollen sie Mitarbeiter empowern? Und dann kann man sozusagen im nächsten Schritt anfangen, gemeinsam mit ihnen an den Zielen zu arbeiten. Und in unserer Branche, in der Gesundheitsbranche, da wirst du mir sicher wieder zustimmen, die ist extrem komplex. Es sind viele Stakeholder und Player. Es ist ein stark regulierter Markt, eine eigene Sprache, schwierige Themen, Kommunikation mit Fachexperten, die wiederum keine Kommunikationsexperten sind, und vieles mehr.
Ja, hast alles, du sprichst mir aus der Seele und hast alles wiedergegeben, mit dem wir tatsächlich, ich glaube, tagtäglich eben kämpfen teilweise auch. Vor allem auch, was du jetzt so schön gesagt hast, es gibt eben auch zum Beispiel die Mediziner und Medizinerinnen, die eben auch unsere Kunden sind und die aber keine Kommunikationsexperten sind. Genau.
Genau, und die aber sehr sensibel reagieren, wenn etwas sozusagen werblich daherkommt.
Ja.
Ist da fühlen sie sich, genau, und da fühlen sie sich nicht angesprochen.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt auch ein bisschen über die Zukunft schon geredet. Wie siehst du denn die Zukunft von Verdino? Wo möchtet ihr in 5 oder 10 Jahren sein?
Also eigentlich verfolgen wir unseren Weg weiterhin. Das heißt, wir wollen weiterhin relevante Projekte im Bereich Healthcare und Responsible Business umsetzen. Wir wollen Sparring, Kreativ- und Umsetzungspartner sein und einfach einen Impact erreichen mit unseren Projekten. Und wir verfolgen weiterhin konsequent das Ziel, den gesamten Gesundheitsbereich, das heißt alle Stakeholder zu betreuen, weil sich damit die Qualität unserer Arbeit und auch die Betreuungskompetenz einfach verbessert. Und wir wollen eben deren Needs noch besser kennenlernen und verstehen auch, wer welche Ziele verfolgt. Ja, weil wir glauben, nur wenn alle Player und Stakeholder im Gesundheitsbereich zusammenarbeiten und wir auch wissen, welche Hürden und Probleme sie haben, dass es nur so funktionieren kann. Weil es ist, wie wir schon gesprochen haben, es gibt von Gesundheitsberufen bis Industrie, bis die Akademie, bis hin zu den Krankenanstalten. Es hat jeder seine Herausforderungen und Rahmenbedingungen. Und wir wollen weiterhin Vermittler sein, ja, Perspektivenwechsel machen und auch ein guter Netzwerkpartner sein, weil das ist auch so ein Asset, das wir haben, dass wir ziemlich gut vernetzt sind und daher relativ schnell in die Bresche springen können.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil unseres Interviews, nämlich zu dem, worauf ich ja schon die ganze Zeit warte, zur 4-Tage-Woche. ihr habt ja die 4-Tage-Woche vor 5 Jahren bereits eingeführt. Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht oder was waren auch die Schritte, die euch überhaupt dazu bewogen haben, die 4-Tage-Woche einzuführen?
Und zwar vieles ist aus den Gesprächen mit dem Team oder aus den Teamgesprächen gekommen und wir führen immer viele Gespräche. Also wir haben viele Formate, wo wir genau hinhören. Und da ist immer wieder der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten gekommen. Und für uns selbst, aber auch, war der Wunsch, dass wir ein bisschen mehr aus der operativen Arbeit herauskommen, dass wir uns ein bisschen mehr freischaufeln können, eben für strategische Überlegungen, für Arbeit an der Agentur, was eben auch für die Weiterentwicklung der Agentur wichtig ist. Und gleichzeitig auch die persönliche Lebenssituation. Wir sind Eltern einer Tochter. Und wenn man für sein Kind da sein will, dann braucht man dann wirklich auch Zeit und Energie und vor allem auch Wochenenden. Und von daher hat sich dann das Ganze sozusagen bis zu diesem freien Freitag herauskristallisiert.
Sehr gut. Ihr habt sicher schon sehr, sehr viele positive Effekte davon auch gespürt. Kannst du uns ein paar aufzählen oder mitgeben?
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zur, wie wir es angegangen sind, weil dann kann man auch die positiven Effekte besser nachvollziehen. Also wir haben das Modell auf 3 Säulen gestellt. Wir haben gesagt, es muss für die Agentur passen, fürs Team passen und für den Kunden passen. Und wenn diese Balance gegeben ist, dann wird es funktionieren. Und weil, wenn die Agentur nicht profitabel ist, dann wird es nicht funktionieren. Wenn das Team nicht zufrieden ist, dann funktioniert die Agentur nicht und vor allem die Kunden, von denen wir leben, ja, müssen zufrieden sein. Und ja, die positiven Effekte sind, dass eigentlich es für jede Lebensphase etwas dabei ist. Ja? Das heißt, vielleicht für die Jüngeren und Dynamischeren, die können dann halt lockerer und wohin fliegen, ja. Die steigen halt dann am Donnerstag am Abend ins Flugzeug. Für die Älteren, die können am Freitag mal so richtig durchschnaufen und in die Natur gehen. Oder eben auch für uns, ja, als Eigentümer, dass man eben am Freitag sozusagen aus dem Operativen draußen ist und vielleicht einmal aufarbeiten kann und sein Wochenende gut vorbereiten kann. Also ich denke schlussendlich, es ist für jede Lebensphase etwas dabei oder auch wenn man in Kinderbetreuungsthemen hat, aber vom Mindset, und das ist die wirkliche Erkenntnis, ist das nicht für jeden geeignet, weil man muss auch sagen, alles hat seinen Preis, das heißt 4 Tage Vollgas, 3 Tage frei. Und positiv ist, dass wir seit der Einführung extrem viel spannende Bewerbungen haben und bis jetzt noch 3 bis 7 Initiativbewerbungen pro Woche.
Wow.
Obwohl wir nur 1 bis 2 pro Jahr aufnehmen können. Und was noch positiv war, dass die Stabilität relativ hoch ist im Team. Das heißt, wir haben so durchschnittlich 4 Jahre. Ja, weil man sagt, so Durchschnitt sind 2 Jahre. Genau. Ja, und ich glaube halt einfach, dass wir haben auch die Prozesse adaptiert. Ja, die Meetings sind kürzer, strukturierter, es gibt eine Agenda. Wir waren gut auf Corona vorbereitet, weil wir sozusagen alles schon digitalisiert hatten. Das heißt, alles in Ticketsystemen, schon der Umgang mit Teams war dann bekannt. Ja.
Super. Das heißt, nochmal darauf zurückzukommen, ihr habt alle am Freitag frei. Also da ist wirklich die Agentur zu.
Und ja.
Das ist auch aus Kundensicht dann, also wie schwierig war es dem Kunden, das zu erklären oder beizubringen?
Wir haben den Kunden ein Angebot gemacht. Wir haben gesagt, es gibt jeden Freitag einen Bereitschaftsdienst. Das heißt, das Team macht im Radl, das sind so im Schnitt 7 Freitage pro Jahr, wo es einen Bereitschaftsdienst gibt, der kann aber remote erfolgen. Das heißt, da geht es einfach darum, dass man erreichbar ist für Notfälle. Und das haben die Kunden wirklich super angenommen. Und wir haben auch auf unserer Website eine Information mit einem Supportformular, wo man digital eintragen kann, was ist das Thema. Und da kommt dann oft raus, es ist vielleicht kein Notfall. Mhm. Ja. Und das kommt dann sozusagen in unsere Telegram-Gruppe und dann meldet sich jemand.
Super.
Ja.
Sehr cool.
Ja, also das Angebot haben wir schon gemacht, ja, weil wir wussten, dass das schon für die Kunden auch wichtig ist. Aber mittlerweile sehen wir auch auf Kundenseite, dass der Freitag oft auch ein kurzer Freitag ist.
Ja.
Und dass sie halt dann schon am Mittwoch oder Donnerstagabend ihre Ergebnisse haben.
Mhm,
das stimmt. Nicht erst am Freitag.
Das stimmt. Gab es auch Hürden oder Herausforderungen bei der Umstellung, wo ihr gesagt habt, damit haben wir vielleicht gar nicht gerechnet?
Ja, also wir hatten das Glück, dass wir uns von Anfang an professionelle Begleitung geholt haben. Das war einerseits Elisa Eichinger, die im Bereich Social Innovation arbeitet bei Deloitte, und andererseits eine Arbeitsrechtsexpertin. Die haben uns von Anfang an begleitet und das war notwendig, weil es war ein Change-Prozess. Und obwohl es ein Change-Prozess zum Positiven ist, aus unserer Sicht hat es sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele, wir sind ja rund 15 Leute, aber ein Drittel hat das verunsichert und hat auch nicht in ihren Arbeitsmodus gepasst. Also sie wollten lieber das doch auf 5 Tage verteilt haben oder es hat von den privaten Rahmenbedingungen nicht so gut gepasst. Das war eine Erkenntnis. Und das schwierige Arbeitszeitgesetz.
Ja.
Und das ist wirklich eine Hürde. Und da haben wir sozusagen ein flexibles Arbeitszeitmodell entwickelt mit Bereitschaftsdienst und auch Entlohnung vom Bereitschaftsdienst und auch mit dem Innovation Friday. Das möchte ich auch vielleicht noch erwähnen, dass wir einmal im Monat einen Innovation Friday machen, wo wir uns quasi der Weiterbildung widmen, wo es Workshops gibt, externe Speaker etc. Also das war schon auch eine Überlegung, dass wir sagen, wir nutzen das auch für Weiterbildung gemeinsam.
Ja, das habe ich auch gelesen, das fand ich nämlich auch extrem spannend, dass ihr das macht. Und das ist ja auch so wichtig für uns alle in der Kreativbranche, dass man eben sich Zeit nimmt, um, egal ob es jetzt ein Vortrag ist oder ob man sich vielleicht eine Ausstellung gemeinsam ansieht, um einfach Inspiration wiederzukriegen.
Ja. Ja, genau. Und vor allem auch, wenn man ehrlich ist, das geht nicht im Operativen, auch wenn der Wunsch da ist. Auch wenn man sagt, ja bitte, ich brauche 2 Stunden. Das ist fast nicht möglich, wenn man im direkten oder laufenden Kundenkontakt ist.
Ja, das stimmt leider. Gut, wenn über das Thema, wie Kunden darauf reagieren, haben wir jetzt schon ein bisschen geplaudert. Hast du da noch weitere Erkenntnisse oder gibt es da jetzt... Sind das vielleicht noch eine spannende Frage? Sind durch die 4-Tage-Woche auch Neukunden auf euch zugekommen, die explizit deshalb sogar vielleicht den Kontakt mit euch gesucht haben?
Ja, und zwar, weil wir mit der 4-Tage-Woche, rund um die 4-Tage-Woche, haben wir auch unsere Positionierung geschärft und haben auch einen Spirit entwickelt. Aber das war so quasi, dass wir mit dem Mindset, ja, und auch dieser Positionierung oder Schärfung der Positionierung auf diese beiden Bereiche, Healthcare und Responsible Business, und die ganze Kommunikation rundherum, sind Kunden auf uns aufmerksam geworden.
Super.
Die gesagt haben, sie haben ein ähnliches Mindset, wir wollen auch Dinge bewegen, wir wollen Dinge am Boden bringen. Also das war das Jahr.
Super. Sehr cool.
Und außerdem haben sie gesagt, sie hätten auch gerne die 4-Tage-Woche.
Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu unserem letzten Teil des Interviews. Noch so ein bisschen was Persönliches über dich und vielleicht auch ein paar Ratschläge, die du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben möchtest. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hätte ich, wie wir damals gegründet haben, das hätte ich gerne als Ratschlag vorher bekommen?
Das kann ich jetzt vor allem sagen, weil am Anfang, wie wir gegründet haben, hatten wir schon unsere Vorlieben für diese beiden Bereiche. Ja, es hat uns die Gesundheit schon von klein auf interessiert, das ganze Thema eben Umweltschutz etc. oder Klimaschutz. Und Wir haben aber trotzdem immer wieder es mit anderen Kunden und Branchen probiert. Und ich denke, dass wenn man von etwas überzeugt ist oder wirklich interessiert ist, dass man sich darauf fokussieren sollte und das auch mutig verteidigen sollte oder angehen sollte. Also diese Fokussierung oder Positionierung, da hätten wir uns einige Irrläufe erspart, gehört aber auch zur Erfahrung. Das Zweite, ich habe zwar wirtschaftliche Zusatzausbildung im Bereich Export, aber ich hätte den Rat meines Vaters befolgen sollen, der wollte, dass ich nach dem neusprachlichen Gymnasium noch den Hack-Abiturientenkurs mache.
Okay.
Und diese betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die sollte man zumindest gestreift haben, aber das wird ja jetzt im Gründerprogramm schon angeboten für Neugründer und das finde ich super wertvoll.
Das stimmt, das ist extrem hilfreich und wertvoll und notwendig.
Ja, weil auch wenn wir sozusagen viel kreativ arbeiten, wir sind trotzdem ein betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen.
Ja, Buchhaltung bleibt nicht aus.
Genau, diese trockenen Facetten, mit denen wir nie was zu tun haben wollten, holen uns dann ein.
Das stimmt.
Und vielleicht noch etwas, mutig sein und auch Dinge ausprobieren, auch wenn man der oder die Erste ist. Man hat dann oft sehr, sehr viel Reibungsverluste etc., aber die Arbeit macht sich bezahlt. Ja? Und das war es zum Teil mit der Vier-Tage-Woche. Wir haben zum Beispiel 2009 den ersten Podcast gemacht.
Oh.
2009.
Cool.
Mhm. Oder auch ein klinisches Patientenregister entwickelt. Solche Dinge, ja. Also mutig sein, auch wenn das niemand anderer macht. Und man hat dann oft Gegenwind oder kein Verständnis oder der Boden ist nicht aufbereitet, aber ja, mutig bleiben.
Finde ich gut. Das ist ein schönes Statement. Mutig bleiben. Eine Anekdote von dir. Ich glaube, wahrscheinlich kennen die sogar ein paar Leute, aber so nicht so im Detail. Bevor ihr nämlich die 4-Tage-Woche eingeführt habt oder es offiziell gemacht habt, war das ja schon im Trend, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, das war sehr spannend, weil wir einen Anruf aus der Trendredaktion bekommen haben, dass wir die 4-Tage-Woche einführen und wir haben nur im privaten Umfeld mit Freunden oder Bekannten darüber gesprochen, dass wir daran denken, die 4-Tage-Woche einzuführen. Und wir wissen bis heute nicht, wie das zum Trend kam. Aber das war dann letztlich der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, na bitte, wenn der Trend uns anruft, ja, dann machen wir das einfach.
Sehr gut. Ja, das wäre schon spannend zu wissen, wer das war, oder?
Ja, wir wissen es bis. Wir haben Recherchen angestellt, wir wissen es nicht. Ja. Aber im Endeffekt auch egal, weil es hat uns den letzten Anstoß gegeben, den letzten Schubser.
Super. Gut, und als letzte Frage, hast du vielleicht noch einen Buchtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich habe nicht nur einen, ich habe Tausende. Und deshalb werde ich jetzt keinen Buchtipp sagen, ja, sondern das, wo ich selbst oft viel zu lange gewartet habe, ja, einfach in sich reinhören, überlegen, wie möchte man das machen, warum möchte man das machen und dann einfach machen und auch keine Angst vorm Scheitern. Das ist in unserer Kultur leider noch viel zu verbreitet, dass man viel zu viel, natürlich muss man sich durchüberlegen, aber viel zu viel Gedanken wälzt und zuerst vielleicht die negativen Aspekte. Also wir müssen einfach viel mehr ins Tun kommen. Ja, wir brauchen viel mehr Speed und deshalb, es ist gut, wenn man begleitende Lektüre hat, aber zuerst wirklich von dem überzeugt sein, was man machen will und das dann einfach machen.
Finde ich super. Und ich finde, dein Statement passt jetzt auch super als Abschluss. Mutig sein und mutig bleiben und in sich hineinhören. Beatrice, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht, dich zu interviewen. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Aber natürlich. Und wir werden uns sicher nachher noch weiter unterhalten, oder?
Definitiv. Vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich verabschiede mich jetzt mit der dritten Folge der sechsten Staffel von Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Tschüss!